Du hörst den Managers in Transition Podcast. Heute wieder mit einem Interview mit einer sehr bemerkenswerten Frau, die viele, viele Jahre im Vorstand von Unternehmen war und eine wirklich tolle Karriere hingelegt hat, bis dann der Bruch kam. Und wie es dazu kam und wie sie damit umgegangen ist, das erzählt sie im Interview. Wenn du hinter die Kulissen schauen möchtest, dann findest du dieses Interview auch als Video auf meinem YouTube-Kanal. So, und jetzt bleib dran, es geht gleich los. Hallo, ich bin Sabine Vottelau und ich war eine Managerin in Transition. Und das ist der Podcast, der dir zeigt, wie du dich in der Mitte des Lebens beruflich neu erfinden, aus der Karriere aus und in eine neue einsteigen kannst oder dich auf der Basis deiner Expertise selbstständig machst. Ich zeige dir, wie du gut durch den meist zähen Veränderungsprozess kommst und dich neu ausrichtest, sodass du das, was dich ausmacht und was du willst, in einem Job oder einer Selbstständigkeit leben kannst. Ich versorge dich hier regelmäßig mit meinen besten Tipps und Strategien sowie mit meinen Erfahrungen und Learnings auf dem Weg von der Karriere in die Selbstständigkeit. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Episode, zu einem neuen Interview. Ich freue mich total, dass Angelika Schindler-Obenhaus meiner Einladung gefolgt ist und sie jetzt hier bei mir im Podcast ist. Vielen Dank, dass du da bist, liebe Angelika.
Vielen Dank für die Einladung, liebe Sabine. Wir hatten das ja schon länger vor und ich freue mich auch, dass es jetzt geklappt hat.
Ja. Super. Ja, sehr, sehr gern. Und das wird mit Sicherheit eine tolle Episode, die sehr interessant ist für meine Hörer und Hörerinnen. Du sagst es, wir haben das schon länger ausgemacht. Wir hatten, ich habe mal nachgeguckt, vor einem guten Jahr das erste Mal telefonischen Kontakt. Da habe ich was auf LinkedIn gelesen von dir, da hast du geschrieben und warst sehr begeistert, dass du eine KI-Ausbildung gemacht hast. Und mich hat damals interessiert, was das für eine Ausbildung ist. Und deshalb haben wir dazu telefoniert, das weiß ich noch ganz genau. Und jetzt bezogen auf dieses Thema, du beschäftigst dich ja auch unter anderem mit KI, nebst vielen anderen Themen, bist außerdem, würde ich mal sagen, durch und durch eine Frau der Mode. Du warst ja viele, 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 viele Jahre in der Modeindustrie, in der Modebranche zu Hause. Deshalb erlaub mir die halb ernst gemeinte Frage, dein Outfit heute, wie hast du das ausgewählt? War das die KI oder hast du das selbst gemacht?
Nee, also die KI, ehrlicherweise, habe ich auch schon mal ausprobiert. Das geht auch, wenn man einen guten Prompt hat und seinen Kleiderschrank einmal rundum abfotografiert, dann stellt die KI auch relativ gute Looks zusammen. Also wenn die KI einen gut kennt, ja, dann geht das schon richtig gut. Aber ich mache das nicht mit KI. Ich bin ein Gefühlsmensch. Also bei mir, das ist auch, also wenn ich jetzt so für 2-3 Tage verreise, das war für mich schon immer der höchste Stress, weil ich dann einen kleinen Koffer natürlich mitnehmen will und mich dann entscheiden muss im Vorfeld, was ich in den nächsten 2 Tagen anziehe. Und das ist manchmal, weil ich ein Gefühlsanziehen-Mensch bin, so zeichne ich das immer, ist das schwierig, weil wenn dann an dem Tag die Emotion nicht stimmt, dann ist das ganz schwer. So, also ich gucke morgens, wie ist das Wetter, wie fühle ich mich, worauf habe ich Lust? Eher klassisch, eher sportlich, eher irgendwie und dann suche ich mir irgendwas zurecht. Also ich kombiniere einfach wild aus Dingen, die ich schon ganz lange habe, Dingen, die vielleicht auch neu dazugekommen sind, obwohl das in den letzten Jahren immer weniger geworden sind. Aber ich aus dem Fundus einfach und dann wird das irgendwie immer neu zusammengestellt, wonach mir gerade ist.
Genau. Nach Gefühl.
Nach Gefühl, ja, weil ich bin ja der festen Überzeugung nach über 42 Jahren inzwischen mit Fashion, dass Kleidung etwas mit uns macht. Also Farben machen was mit uns, drücken einfach die Stimmung, in der wir sind, nochmal aus oder vertiefen die. Und genauso hat Fashion auch was mit Gefühlen zu tun, wie ich mich fühle und was ich an diesem Tag einfach ausdrücken will. Und dann kann die Kleidung, die ich wähle, mich unterstützen dabei oder kann das auch noch verstärken. Oder wenn ich natürlich destruktiv drauf bin, kann es mich auch weiter runterziehen, ne? Also wenn ich mich eh schon schlecht fühle und dann noch ganz in Schwarz und irgendwie so in so Walla Walla rumrennen, dann würde das mit mir jetzt was machen. Das kann für einen anderen Menschen was ganz anderes bedeuten. Deswegen ist Fashion immer ja sehr persönlich. Das ist unsere zweite Haut, ja. Und es ist unsere Darstellung nach außen, eigentlich der Spiegel zur Gesellschaft, unsere Sichtbarkeit. Und deswegen sollte man auch nicht unterschätzen, wenn man sich anzieht morgens, was das für andere Menschen dann auch ja, über einen selber ausdrückt.
Absolut, ja. Das sind dann ganz schnell beim Personal Branding
Wie will ich?
gesehen werden. Wie will ich wirken? Absolut, genau. Ja.
Ja, oder wie wirke ich überhaupt? Also ich glaube, ehrlicherweise, wenn ich das mal so sagen darf, wenn ich manchmal so im Straßenbild schaue, dann glaube ich, ist das manchen Menschen nicht bewusst,
Das glaubt mich auch.
welche Wirksamkeit Kleidung auf die Persönlichkeit eigentlich auch hat, ne?
Ja,
Also das
das
fällt
glaube
mir
ich
immer
dir.
wieder auf. Und das hat nichts mit Geld zu tun oder so, das, ne? Also gar nichts. Vielleicht auch noch nicht mal was mit Stil, aber einfach sich darüber mal ein Bewusstsein zu schaffen. Und manchmal auch von hinten mal in den Spiegel zu schauen, einfach mal so den Blick zurück. Was sehen denn andere, ja, wenn ich so vor denen laufe? Und ich glaube, das hilft manchmal schon.
Gute Idee. Okay. Ja, das sind wir schon sehr stark im Persönlichen. Da kann ich gleich drauf aufsetzen. Ich habe nämlich gelesen, dass du sagst, dass du Geburtstagswünsche, wir hatten es gerade von Geburtstagen, für alle Mitarbeiter quasi verpflichtend eingeführt hast in deiner letzten Position. Jetzt warst du ja viele Jahre im Vorstand, ja, zuletzt ja auch als CEO. Und man denkt sich ja so, oder manche denken sich das so, dass ein Vorstand so eher hart ist und sehr faktenbasiert und sehr zielorientiert und nicht unbedingt so sehr am Menschen interessiert ist. Jetzt hast du eingeführt, das habe ich zumindest gelesen, ich hoffe, dass ich das richtig verstanden habe, dass bei euch einfach jeder einen Geburtstagsgruß bekommen hat, wenn er einen Geburtstag hatte. Ist
Von
das
mir, ne?
so und
Von
wie?
mir. Also nicht verpflichtend, alle mussten allen zum Geburtstag gratulieren, sondern ich habe praktisch eingeführt, dass ich jedem Teammitglied zum Geburtstag gratuliere. Und das war für mich wichtig. Und ich habe wirklich auch Rückmeldungen bekommen, also auch schon in meiner vorherigen Vorstandstätigkeit war ich somit fast die Einzige. Also andere haben dann ausgewählten Menschen zum Geburtstag gratuliert, aber ich habe wirklich von der Putzfrau bis zum Pförtner allen gratuliert zum Geburtstag. Und bei Gary, als ich CEO war, war das so, dass mir einige geschrieben haben, dass sie seit 25 Jahren das erste Mal einen Geburtstagsgruß bekommen
Wow, okay.
von einem Geschäftsführer oder einer Vorständin.
Erstaunlich.
Und das, ja, also das hat mich sehr berührt immer. Ich finde, das ist so klein, ja, so eine kleine Wertschätzung, aber ich habe zumindest festgestellt, dass sie hundertfach zu einem zurückkommt.
Ja, das klingt sehr persönlich, das klingt sehr nahbar, das klingt sehr wertschätzend. So, und jetzt steige ich mal gleich ein auf den in den Karrierebruch, wenn man ihn so nennen kann. Ich denke schon. Also da hat jetzt nichts, also ja, denke ich schon, der da bei dir stattgefunden hat. Du sagst es schon, bei Gary heißt bei Gary Weber warst du ja zuletzt in der Position des der CEO. Und da gab es ja dann Krise, kann man so sagen. Wie ist das, wenn man doch sich den Mitarbeitern, Mitarbeitenden so sehr verbunden fühlt und man geht dann durch so eine Zeit durch?
Ja, ganz schwierig. Also ich würde mal sagen, so Wechselbad der Gefühle, sagen wir es mal so. Also man muss vielleicht da so ein bisschen ausholen. Ich bin ja zu Gary Weber gekommen im August 2020, und zwar nachdem die erste Insolvenz des Unternehmens Ende 2019 abgeschlossen war. Also Gary Weber war jetzt, ich glaube, 52 Jahre am Markt. Also wenn man so will, ja noch eine relativ junge oder auch schon relativ alte Marke, je nach Betrachtungsweise. Und ist von Gerhard Weber und Udo Hartig damals ja aus einer Garage heraus aufgebaut worden. Also eine wahnsinnige Erfolgsgeschichte. Ja, das muss man immer wieder ganz wirklich anerkennen. Das ist Wahnsinn, was hier in Halle-Westfalen geschaffen worden ist. So, und es war nachher ja ein Weltkonzern mit über 7000 Mitarbeitern in über 56 Ländern der Welt mit Stores, mit einem eigenen Tennisturnier. Also schon großartig. So, und dann kam durch einige, also ich würde sagen, drei, vier entscheidend aus heutiger Sicht fehlerhaften Entscheidungen des Gerhard Weber, kam es dann eben auch zur ersten Insolvenz. So. Und als ich 2020 dann kam, war die Familie Weber komplett raus, Familie Hartig auch. Es waren quasi drei Private Equity in Hedgefonds, die diese Firma gekauft hatten. Und die Aufgabe war einfach für den Vorstand oder für mich dann auch als CEO mit meinem CFO zusammen und dem Aufsichtsrat, diese Company in 3 Jahren zu refinanzieren. So, das ist das Private Equity, das ist das Modell von Hedgefonds. Sie kaufen Firmen und wollen sie einfach mit Gewinn logischerweise nach einer gewissen Zeit auch wieder veräußern. So, und jetzt muss man dazu sagen, gleichzeitig bin ich damals angetreten, sehr offen in meinem Vorstellungsgespräch und habe gesagt, ich komme zu Gary Weber nur, wenn einmal mir gestattet wird, den Culture Change einzuleiten, weil es ein sehr patriarchisches, sehr hierarchisch strukturiertes Unternehmen war mit einer Null-Fehler-Toleranz und einem Hire-and-Fire-Mentalität. Das bin ich nicht und das wollte ich nicht und habe gesagt, das kann ich eben auch nur machen, wenn ich das ändern kann. Da hatte ich dann beim Aufsichtsrat ganz offene Ohren und auch bei den Investoren, weil ich denen immer gesagt habe, einem Unternehmen aus meiner felsenfesten Überzeugung kann es nur gut gehen, wenn es auch den Mitarbeitenden gut geht. Also wenn die Mitarbeitenden wissen, wofür stehe ich jeden Morgen auf, wofür muss ich Gas geben, wofür muss ich Überstunden vielleicht auch mal machen, wofür muss ich alles ins Zeug legen, was ich habe, was ist die Vision, was ist die Mission. Heute würde man neudeutsch sagen Purpose, aber einfach zu wissen, wofür tue ich das eigentlich alles. Also was ist das Ziel? Ja, in völliger Transparenz. Und das Zweite war, dass ich gesagt habe, ich möchte natürlich die Marke, also die Produkte dieser Marke nicht verjüngen. Das wäre das Falsche, aber modernisieren und für meine Generation inspirierend und begeisternd machen. Man muss dazu wissen, die kaufende Kundin bei Gary Weber, als ich antrat, war 70 plus.
Ui.
Ja, so, also eigentlich meine Mutter. Ja, und auf der anderen Seite war eine Markenbekanntheit von über 91% vorhanden, was extrem hoch ist. Das heißt, jede Frau auch meiner Generation, und ich bin inzwischen ja auch schon über 60, damals war ich etwa 50, kennt eigentlich Gary Weber. Aber meistens von der Mutter, der Oma, der Großmutter, der Tante oder irgendwas, aber nicht für sich selber. Und wir haben gesagt, wir möchten eigentlich, ich sage jetzt mal so, die Ü40, Ü50 wieder an die Marke heranführen und zeigen, dass Gary Weber tolle Produkte machen kann, die wirklich inspirierend sind. So, und so bin ich angetreten. Das war alles auch d'accord. Und dann schlug Corona das zweite Mal zu mit einem Lockdown. Wir erinnern uns ja schon fast gar nicht mehr, der aber dann im November 2020 begann und dann bis Mai 2021 eigentlich mit den letzten Restriktionen angedauert hat. In Deutschland am längsten und am härtesten. Aber auch in allen anderen Ländern, in denen Gary Weber eigentlich tätig war, waren Lockdowns über kurz oder lang. Das heißt, alle unsere 600 eigenen Stores waren geschlossen, aber auch alle Partnerstores von allen anderen Fachhändlern waren geschlossen, also keine Umsätze möglich. Und es blieb eigentlich nur noch der E-Com. Also wir hatten auch einen E-Commerce, der war auch gut, aber der konnte natürlich nicht in Gänze die Umsätze auffangen. So. Und als wir dann Corona einigermaßen überstanden haben. Und in der Corona-Zeit muss man auch sagen, war es eigentlich gut. Wir konnten an dem Produkt arbeiten, an der Modernisierung. Wir haben Online-Shopping gemacht. Wir haben Insta-Lives gemacht. Wir haben alles Mögliche gemacht, um mit unseren Kunden in Kontakt zu bleiben und diesen Relaunch der Marke eigentlich trotz aller Restriktionen durchzuführen. Das war eigentlich schon auch eine sehr coole Zeit, wo alle so zusammengehalten haben. So, und als das einigermaßen überwunden war und wir gedacht haben, so jetzt können wir richtig durchstarten, kam 2022 im Februar der Ukraine-Krieg, also der russische Angriffskrieg auf die Ukraine. Und ich kann mich noch genau erinnern, dieser 22. Februar, da war ich im Urlaub. Das war mein erster Urlaub bei Gary Weber und ich bin auch weit weggeflogen. Ich war also auch nicht, konnte nicht ganz schnell nach Halle zurück. Und als mich diese Nachricht ereilt hat, habe ich, es gibt auch so ein Bild, das hat die Textilwirtschaft aus meinem Instagram-Profil, glaube ich, sogar benutzt, wo ich im Wasser an so einem, über so einen Steinweg lauf, Kopf nach unten, schwarz-weiß. Weil ich in diesem Moment wusste, das ist der Super-GAU. Also das war so, du wusstest, aber alles, was du bis jetzt an Kraft reingesteckt hast, jetzt ist der so No-Return-Punkt gekommen. Weil wir ein riesen Russland- und Ukraine-Geschäft hatten. Also wir haben über 30% des Umsatzes oder einen Großteil der Umsätze in Russland und in der Ukraine gemacht. Ganz, ganz treue Kunden. Also treue Partner. Wir hatten keine eigenen Stores, sondern Partnerstores. Und wir haben ein noch mehr Anteil unseres EBITDA wurde dort erwirtschaftet. So. Und es war auch klar, also für mich war eigentlich sofort klar, dass wir dieses Geschäft nicht aufrechterhalten können. Dann gab es erstmal so ein Hin und Her, dass der Aufsichtsrat und mein CFO sagten, wir können uns ja nicht zurückziehen. Wie soll das gehen? Ja, also Emotionalität, das geht nicht so. Aber ich habe gesagt, Leute, wir werden das nicht aufrechterhalten können, weil es werden Sanktionen kommen. Und wir haben auch amerikanische und englische Hedgefonds gehabt. Also es war einfach klar, dass wir über kurz oder lang uns aus dem Markt verabschieden müssen. Das haben wir dann auch getan, Management Buyout. Aber jetzt muss man eben sagen, diese Umsätze und dieser EBITDA konnte ja gar nicht mehr aufgefangen werden. Wo? Ja, in Deutschland haben wir eine Konsumkrise gehabt nach Corona. Die ist immer noch da. Die hat sich also nie wieder aufgelöst. Die Händler haben logischerweise daraufhin weniger vorgekauft. Die Kunden haben weniger eingekauft. Und wir hatten plötzlich einen ganzen Markt, der nicht mehr zu bedienen war. Also es war dann eigentlich 22, so Mitte, Ende 22 klar, dass wir die Refinanzierung auf gar keinen Fall schaffen. Wie? Also hätte ein Wunder passieren müssen. So, und dann kann man sich vorstellen, werden natürlich Private Equity Investoren, also auch Familienunternehmer, werden dann nervös, ja. Aber Private Equity Investoren werden natürlich noch mal nervöser. So, und der Druck stieg. Und es war klar, es musste entweder frisches Geld rein, ja, oder da waren die Investoren nicht bereit zu. Also hieß es Staruk-Verfahren. Wir waren damals die Zweiten, die überhaupt ein Staruk-Verfahren gemacht haben. Das ist eine Restrukturierung der Passivseite der Bilanz. Also ich will das jetzt nicht, es geht jetzt sehr tief, aber wir waren die Zweiten, die es gemacht haben. Die ersten waren Eterna damals, die das durchgeführt haben. Und als börsennotierte AG waren wir, glaube ich, auch erst die Zweiten. Nämlich das war Leoni, so ein Autozubehör, die das vorher gemacht haben. Also Riesending, was hauptsächlich mein CFO mit Anwälten natürlich durchgeführt hat. Und damit waren alle Altgläubiger eigentlich auf Null. Es gab ein kaltes Delisting von der Börse, was auch richtig war. Die AG wurde eine GmbH und alle Sicherheiten lagen eigentlich nur noch bei den Investoren. Ja, kein anderer Gläubiger mehr. So, und gleichzeitig haben wir auch noch also eine Insolvenz in Eigenverwaltung nur für die Deutsche Retail GmbH gemacht, damit wir uns aus unprofitablen Mietverträgen lösen konnten und alle unprofitablen Stores, die eigentlich sich nach Corona nie wieder erholt haben, schließen konnten, weil das einfach nicht mehr zu finanzieren war. Und es blieben im Endeffekt dann 49 Stores in Deutschland noch über.
Von wie
Ja,
vielen?
von über 200. Ja.
Okay.
Und damit natürlich auch viele Entlassungen.
Ja.
Ja, also und zwar von den Mitarbeiterinnen hauptsächlich, den Modeberaterinnen und den Verkäuferinnen, die diese Marke wirklich im Herzen getragen haben. Es war unfassbar schwer damals, diesen Frauen und dann auch noch in einer Videokonferenz quasi an einem Tag mitzuteilen, dass sie in ein paar Monaten keinen Job mehr haben. Das war also Wahnsinn. Und gleichzeitig haben wir natürlich auch intern Menschen entlassen im Headquarter. Wir haben die Beschaffung aufgelöst, das in andere Hände gegeben, also outgesourced, wie das so schön heißt, weil es einfach, also es ging darum, quasi den Kern ja noch zu retten von Gary Weber. So, und dann kam, wie du sagst, der Bruch bei mir, weil irgendwann war klar, in der AG zur GmbH ändern sich natürlich auch die Verhältnisse vom Eigentümer. In einer AG kann er nicht operativ eingreifen, sondern er kann immer nur über den Aufsichtsrat quasi agieren. Bei einer GmbH ist es anders. Der Eigentümer ist ja sofort der Owner und kann jeden Tag, also tagtäglich, ins operative Geschäft grätschen. So, und es gab auch bei einem Investor dann noch einen Wechsel der Zuständigkeiten und wir beide kamen nicht übereinander, wie das so schön heißt. Wir haben uns bei einem sehr netten Lunch, das kann man nicht anders sagen, in Frankfurt getroffen zum Mittagessen und haben einfach gesagt, dass unsere Vision von dieser Marke, auch Ansichten mit Mitarbeitern, wie man die führt. Ich bin ja einem Menschen zugewandt. Ja, das heißt nicht, dass ich keine Ziele verfolge oder ganz klar weiß, wie ein Unternehmen funktioniert, aber trotzdem soll es Menschen zugewandt sein. Das ging alles überhaupt nicht aufeinander und auch, was man mit der Marke vorhatte, ging mit mir nicht und also er konnte mit mir nicht und ich konnte mit ihm nicht. Lange Rede, kurzer Sinn. Wie es so schön heißt, man hat sich auf eine einvernehmliche Trennung dann geeinigt und ich war dann Ende September freigestellt und Ende Dezember 2023 raus. So, und im Endeffekt muss ich sagen, also natürlich war das eine ganz schwierige Zeit. Also du warst ja erst, warst du quasi so die Heilsbringerin, ja, die erste Frau an der Spitze, das Gesicht der Marke nach außen, weil ich verkörperte die Generation, ich war Menschen zugewandt, ich habe eine Fehlertoleranz eingeführt und. Also ich war, Angelika war, wow. Ja, so. Und dann kam man natürlich sehr schnell, also diese ganze Culture, die wir gemacht haben, die ging auch richtig gut auf. Wir hatten ein richtig tolles Gefühl. We are Gary war ja eigentlich als Marketing nach außen gedacht, um dieses verstaubte Image aufzupolieren. Und das war aber nachher Employer Branding nach innen. Also die Mitarbeiter haben gesagt, warum haben wir nicht T-Shirts, wo drauf steht We are Gary? Dann haben wir Sweatshirts gemacht, T-Shirts. Alle haben die getragen und also nicht sektenähnlich so nicht, aber aus völliger Überzeugung. Und da war so richtig Aufbruchsstimmung. Aber jetzt muss man natürlich auch sagen, das war ja nicht gefestigt. Das war ja gerade mal 1,5 Jahre. Und dann hat man eben gemerkt, in dieser zweiten riesengroßen Krise ist das sofort auseinandergefallen. Und diese alten politischen Strukturen kam mit einer Macht zurück, das kannst du dir, ja, du kannst es dir wahrscheinlich vorstellen, wie schnell alles, was du aufgebaut hattest an Kultur, eigentlich wieder zerrissen war und dieses Gegeneinander wieder eigentlich in den Alltag zurückgefunden hat. Und das war eigentlich, fand ich, das Erschreckendste für mich damals. Das war schwierig. Aber ich lasse dich mal zu Wort kommen, ich rede.
Nein, es geht um
Ich rede
dich.
wie ein Wasserfall.
Ist ja super.
Ja,
Es geht ja
genau.
um dich. Okay. Gut, du warst ja wahrscheinlich, könnte ich mir jetzt so vorstellen, durch dieses ganze Vorspiel, wenn man das mal so nennen darf, diese ganze Zeit mit dem Investor, mit dieser ganzen Krise, dann noch der Ukraine-Krieg dazu, ziemlich, also sehr gefordert und auch wahrscheinlich energetisch schon ziemlich, also könnte ich mir vorstellen, angegriffen. Wie war denn das dann, als du dann die Entscheidung getroffen hast oder als ihr beide da bei dem netten Essen beschlossen habt, wir trennen uns? War das für dich eine Erleichterung? War das für dich, war das, wie ging es dir damit?
Ja, das war, ja, also eigentlich ging es mir an dem Tag richtig gut. Also ich bin dann nach Hause geflogen von Frankfurt, habe meinen Mann angerufen, habe gesagt, es ist vorbei, es hat ein Ende. So. Und Und das war eigentlich eine Erleichterung, weil das war wirklich die Zeit 2023, also von Januar an, oder eigentlich schon seit klar war, dass wir im Februar dieses Starrup-Verfahren machen, und wir waren ja börsennotiert. Das heißt, man konnte ja auch wirklich nicht mit vielen Menschen sprechen. Man ist als Vorstand schon ein bisschen einsam. Als CEO würde ich sagen, ist man der einsamste Mensch manchmal in der ganzen Company, weil man wirklich mit niemandem über sein Gedankenkarussell reden kann oder über sein Kopfkino, was da abgeht, weil man natürlich dann auch in so Krisensituationen gar nicht mehr manchmal weiß, wem kann ich denn jetzt noch 100% vertrauen und mit wem, also mit dem ich überhaupt über die Dinge reden darf, ja, weil ich darf ja über einige Dinge noch nicht mal mit meinem Mann reden zu Hause oder mit der Family, weil das eben dann müsste ein NDA unterschrieben werden und. So, und das sind halt so Momente, die sind echt schwer, weil man die nur mit sich ausmachen kann. Jetzt bin ich ein Mensch und Gott sei Dank eben auch schon etwas älter gewesen, das muss man auch dazu sagen, dass mit dem Alter natürlich auch man ein bisschen, ich würde sagen, weiser wird oder auch gelassener wird und auch Tools vielleicht schon in seinem Leben etabliert hat, wie Meditation, wie Atmen, die einem helfen können, in gewissen Situationen wirklich in seiner Energie zu bleiben. Aber das ist mir trotzdem manchmal nicht gelungen. Das muss ich ganz klar sagen, war wirklich eine Zeit, die war am Anschlag. So, und deswegen war die Erleichterung einmal schon groß, als wir endlich mit der Pressemitteilung raus konnten, dass ein Starbuck, dass die Krise da ist und man da nicht mehr rumwandeln musste. Ich hatte einen Tag vorher noch eine Rede, eine Keynote bei der Textilwirtschaft vor versammelter Fachwelt über das Thema Nachhaltigkeit. Und es war unfassbar. Ja, weil die Textilwirtschaft ahnte ja schon was, gerüchteweise, und hat mich dann auch mal gefragt. Da habe ich gesagt, nein, heute ist jetzt dieser Vortrag. Und nach dem Vortrag bin ich sofort abgezischt und am nächsten Tag dann die Pressemitteilung. Also es waren schon schwierige Zeiten, vor allen Dingen so viele Menschen zu entlassen. Das war für mich persönlich echt schwer. Wirklich schwer. Und danach war eigentlich ja Erleichterung. Und ich habe dann erstmal geschlafen. Ich glaube, ich habe die ersten Wochen nach dem 23. September, das war mein letzter Arbeitstag, also fast vor 2 Jahren, habe ich erstmal, glaube ich, nur geschlafen. Geschlafen, geschlafen, geschlafen. Wahnsinn. Und dann mich irgendwie sortiert. Und dann kam auch noch mal so ein paar Tiefs. Aber im Endeffekt bin ich damals bei Gary Weber angetreten und habe gesagt, ich werde mein Bestes geben. Ja, also immer, weil ich immer mit Leidenschaft alles gemacht habe, was ich gemacht habe. Und entweder es reicht oder es reicht nicht. Weil es war damals schon klar, dass es ein Schleudersessel wird, dass es eine wirklich anspruchsvolle ja, Sache sein wird, Gary Weber zu retten. Auch das war ja damals klar. Es haben auch viele gesagt, wow, wie kannst du sowas machen? Was machst du da? Bist du wahnsinnig? Und andere haben gesagt, okay, wenn nicht sie, wer dann? So ungefähr. Also das war schon vorher klar, aber ich habe immer die Hoffnung gehabt, dass wir das Ding doch noch gedreht kriegen.
Warum hast du den Job genommen damals, obwohl ja schon die Aussicht schon ziemlich schwierig war und viele gesagt haben, warum machst du das? Warum hast du es gemacht?
Ja, es hat mich unglaublich gereizt. Also also ich konnte, ja, man muss dazu sagen, ich konnte mit Gary Weber als Marke nie etwas anfangen.
Ich auch
Nie.
nicht.
Ich habe ja in Bielefeld gearbeitet und Halle-Westfalen, sind ja eigentlich Nachbarn. Und in meiner vorherigen Vorstandsposition war Gary Weber auch Kunde. Also ich war ja bei der Katag AG, ist ein Einkaufsverband. Und da waren eben auch war Gary Weber Zentrallieferant. Also man hatte miteinander zu tun, aber diese ganze Art, wie dieses Unternehmen geführt wurde und diese Mode, also selbst meine Mama, die ist 89, die wird im Januar 90, die hat zu mir gesagt, ich gehe nie zu Gary Weber. Also damals gab es in Flensburg noch einen Store, meine Eltern leben in Flensburg. Da sagt sie, da gibt es nur was für alte Leute. Und da habe ich noch damals so gelacht und habe gedacht, okay, mal gucken, ab wann Mama alt ist. So ungefähr, ja. So, also das war nix. Und als ich dann den Anruf bekam, damals von Alexander Gedert, der war ja Aufsichtsratsvorsitzender, ob ich mir vorstellen kann, CEO zu werden, habe ich erst gedacht, um Gottes Willen, für diese Marke. So, und dann habe ich aber überlegt und dann habe ich dieses, dann, ich bin ein sehr visueller Mensch. Also ich habe dann für mich so gedacht, okay, wie würdest du dann diese Marke gerne gestalten? Also was, wie soll die aussehen? Und dann hat sich in mir so ein Bild geformt, wo ich gesagt habe, Mann, das wäre doch toll, wenn wir eine deutsche, wirklich eine echt deutsche Marke schaffen würden, dass die wieder als begeisterungsfähig, als inspirierend, als modern, also zeitgeistig wahrgenommen werden wird. Ja? Und zwar nicht nur, also, und noch ein Punkt war mir wichtig, dass eben Stil nichts mit Alter zu tun hat. Also, dass eine 80-Jährige, eine 50-Jährige und meinetwegen auch noch eine End-30er eigentlich das gleiche Teil anziehen können. Ja, ich glaube, die Bluse, die ich heute anhabe, ist noch von Gary Weber. Ja, da ist ja nichts dran. Es würde wahrscheinlich nur jede Frau diese Bluse anders stylen. Ja, die 30-Jährige hätte eine coole Jeans und Boots. Ja, die 50-Jährige vielleicht so wie ich. Und die 80-Jährige würde wahrscheinlich die Bluse ein bisschen zugeknöpfter haben und würde einen Rock dazu anziehen oder whatever. Ja, verstehst du, was ich
Ja,
meine?
absolut.
So, und diese Vision dann umzusetzen, da habe ich gedacht, wow, dazu hätte ich
Ja,
Lust.
das kann ich total nachvollziehen. Das
Und
ist
das war nachher Leidenschaft. Und der Alexander Gedert hat irgendwann mal zu mir nach 1,5 Jahren oder 2 Jahren zu mir gesagt, Angelika, ich glaube, du hast deine Berufung hier gefunden. Da habe ich gedacht, ja, du hast recht.
Ja.
Das war so, als Corona so überwunden war und du es gerade so einmal durchatmen konntest und es so langsam anfing auch zu greifen überall, im Ausland stärker als in Deutschland, weil die Deutschen, wenn du da in so einer Schublade drin bist, alte Frau, ja, dann bist du auch hinten links, ganz wo das Licht schon dunkel wird, ja, wo auch die Umkleidekabinen nicht mehr so schön sind. Da bist du dann und da kommst du auch nicht raus. Also sagt dir jeder, nee, und ach, warum? Und jetzt modern und nee, brauchen doch für unsere Mütterchen noch Gary Weber. Ja, so. Aber im Ausland, im Export, und wir haben 70% im Export damals schon gemacht, da war das super. Diese Modernität, die ist angekommen und da war nichts verstaubt. Ja, da war Gary Weber eher Premium und das hat einfach Spaß gemacht, das umzusetzen.
Und Angelika, jetzt hast du vorhin noch gesagt, du hast erstmal geschlafen und dann hast du angefangen, dich zu sortieren. Was war denn zu sortieren? Erzähl doch mal ein bisschen so, wie es dir da ging.
Ja, da war zu sortieren. Was war zu sortieren? Also jetzt muss ich überlegen, vor 2 Jahren war ich ja dann 60, als ich bei Gary Weber raus bin und wurde dann ja 61. Und da habe ich natürlich schon überlegt, was willst du jetzt noch machen? Also willst du jetzt nochmal in so eine Druckposition, weil vorher 10 Jahre als einzige Frau in einem Vorstand mit 3 Männern war ja jetzt auch nicht immer nur easy und einfach, war auch schön, war eine tolle Zeit, aber war auch anstrengend und hat mich auch viel Energie gekostet. Was will ich eigentlich? Und dann kam relativ schnell auch, ich glaube sogar noch im Jahr 2023, so zum Ende hin, ein Jobangebot von einem Headhunter. Es war aber auch der einzige Headhunter, muss man dazu sagen, der sich gemeldet hat. Und das war auch hier so in der Nähe und auch wieder ein CEO-Posten. Und dann habe ich schon überlegt, ob ich das überhaupt noch mal will. So, und dann habe ich mir das Unternehmen angesehen. Ja, war jetzt auch so von der Ausrichtung, ja, bisschen schwierig so. Und ich finde immer, wenn du mit Leidenschaft und Berufung reingehst, dann musst du auch selber, also ich habe immer selber auch die Produkte getragen, die wir gemacht haben. Das war schon bei Cecil als Key Account so. Da habe ich Cecil immer angehabt, wenn ich irgendwo hingegangen bin. Das war bei der Katag so, dass ich die eigenen Marken getragen habe. Und das war auch bei Gary so. Bei dem Unternehmen wäre es echt schwierig gewesen. Ja. Und dann habe ich mir nochmal genau die Gesellschafterstruktur dort angesehen und habe auch gesehen, oh, das sind auch nicht einfache Charaktere so. Und da habe ich gesagt, nee, das habe ich keine Lust mehr drauf. Ja, ganz klar, abgesagt. So. Und habe noch jemanden empfohlen, der auch viel besser vielleicht dafür geeignet war, weil er noch ganz andere Dinge, Skills mitbrachte. Und das war auch eine Frau und die hat nach 3 Monaten auch aufgehört. Weil sie gesagt hat, geht nicht. So. Und dann gab es nochmal ein Angebot, das war eher in einem Familienunternehmen, kleiner, aber fein, schön, alles toll, tolles Produkt, super. Aber eben auch, ja, ein Unternehmer, der 12 Uhr nachts eine Idee hat und anruft und erwartet, dass der Hörer abgenommen wird auf der anderen Seite und 11:55 die Idee umgesetzt ist. Und da habe ich auch gesagt, ja, auch das will ich nicht mehr. Ja, so. Und dann war das eigentlich so ein bisschen ja schon ja so vorgezeichnet. Dann wurde es auch ein bisschen ruhiger, ne? So. Und dann habe ich mir gesagt, okay, dann überlege ich doch mal, was ich gerne möchte, was mir am Herzen liegt. Und dann habe ich mich selbstständig gemacht, obwohl ich das nie wollte. Ja, ich wollte nie in meinem Leben selbstständig sein. Mein Mann ist selbstständig schon immer. Der wollte nie irgendwo angestellt sein und ich wollte nie selbstständig sein, weil ich immer so eine Struktur in meinem Leben brauche, also so eine strukturelle Ordnung. Ich bin ein Mensch, der Routinen liebt. Ja, so To-Do-Listen, Pläne, aber auch Sicherheit aus der Struktur heraus, dass so am ersten, wenn so alles abgebucht wird, dass da auch was reinkommt. Na, so.
Und wie gehst du dann jetzt damit um, dass du da nicht mehr von außen gesteuert wirst?
Ja, es ist immer noch ein Prozess, würde ich
Na.
sagen. Ich
Okay.
wurschtel mich da immer noch so durch, sagen wir es mal so.
Darf ich jetzt mal die vielleicht etwas provokative Frage stellen? Ist das jetzt der Plan B, weil du denkst, was anderes geht nicht mehr? Oder ist es mittlerweile, obwohl du es nie wolltest, doch der Plan A geworden?
Ist eine sehr gute Frage. Danke. Nein, ich glaube, es ist tatsächlich Plan A inzwischen,
Ja.
tatsächlich,
Okay.
weil ich da eigentlich auch wieder meine neue Berufung eigentlich gefunden habe. Also ich nenne mich nicht Coach, weil ich kein Coach bin. Ja, so.
Wie bei mir.
Ich nenne mich Sparringspartnerin. Ich möchte einfach für diese Menschen, die sich einsam fühlen, weil sie nicht wissen, mit wem sie ihre Gedanken, ihr Kopfkino, ihr Gedankenkarussell, das, was sie nachts im Bett hochschrecken lässt, ja, mit wem sie das besprechen können, denen möchte ich einfach einen Safe Space geben und dabei nicht den Anspruch erfüllen, dass ich genau weiß, wie es geht. Aber ich kann zuhören, bei mir sind die Informationen sicher und ich kann sie nachvollziehen, weil ich, also in den Gesprächen, die ich bis jetzt geführt habe, waren das alles Dinge, die auch ich gedacht habe, die auch ich durchgemacht habe. Und du kannst dann einfach aus deiner Position schon mal erzählen, wie bin ich dann in dem Moment damit umgegangen, ohne dass man da jetzt eine Richtigkeit oder eine Wahrheit draus hat. Da muss jeder seinen Weg finden. Aber ich glaube, wichtig ist erstmal, dass du jemanden hast, der genau weiß, was du fühlst. Also der diese Gedanken in Gefühle umsetzen kann. Und ich glaube, ohne dass ich jetzt im Coach was absprechen will, die sind super ausgebildet in vielen Dingen, aber wirklich zu wissen, wie weh manche Gedanken tun können oder was das in dir auslöst, was dein Puls macht in dem Moment. Ich glaube, das kannst du nur, wenn du es wirklich schon mal erlebt hast.
Das sehe ich ganz genauso, Angelika. Also das ist bei meinem Thema ja auch so. Also meine Kunden sagen auch oft, boah, das ist so eine Erleichterung, mit dir über dieses Thema zu sprechen. Also entweder schnauze total voll von Corporate und ich kann nicht mehr und ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll. Oder eben auch, ja, heutzutage noch häufiger natürlich gekündigt, freigestellt, sonst was. Und jetzt diese ganzen Gedanken, die sagen, das ist so eine Erleichterung, dass du das verstehst. Ich muss dir nicht viel erklären. Du weißt einfach, was Sache ist. Und
Genau.
das finde ich auch, das ist total wichtig, wenn man sich jetzt als Coach oder als, oder ob man jetzt eine Coaching-Ausbildung hat oder nicht. Ich habe auch keine. Ich bin auch kein Coach. Ich sag, ich bin nämlich Beraterin, bin kein Coach. Ob man das jetzt in der Beratung macht oder in irgendeinem ähnlichen Bereich, wie auch immer wir den nennen, das unterschätzen die Leute, die sich dann selbstständig machen wollen, oft komplett. Die denken, naja, aber ich habe doch keine Ausbildung und ich habe doch dies nicht und das nicht. Aber die Erfahrung und diese Empathie einfach auch für die Situation, die daraus entsteht, die ist für die Leute ganz, ganz wichtig, weil die wollen auch wissen, ja, wie hast du es gemacht? Wie hast du es geschafft? Wie bist du damit
Genau.
umgegangen? Und das
Genau.
kann man halt echt nur oder ganz anders einfach sich da reinfühlen, wenn man das selbst mal erlebt hat. Ja.
Absolut. Und dann siehst du ja auch, dass es eben viele Menschen betrifft, in C-Level-Positionen, auch im Top-Management, wenn die so über 50 werden. Also das ist ja, ich hoffe, das ändert sich irgendwann mal, weil ja jetzt auch darüber breit, aber machen wir uns auch nichts von LinkedIn, ist ja dann auch eine Bubble.
Richtig,
Na,
genau. Und
so.
wir kriegen halt immer das ausgespielt, wofür wir
Genau,
uns
ich kriege jetzt nur
interessieren.
noch Altersdiskriminierung, sagte ich, ein
Ja,
Poster
bei
zu
mir auch.
gemacht habe, der, also viral gegangen ist ja zu viel, aber der schon mal Wellen geschlagen hat, sage ich jetzt mal, kriege ich nur noch alles, was über 50, über 60, wo ich auch mal denke, wow, Ja, und dann denkst du,
Ja.
alle reden darüber. Es ist jetzt
Genau.
endlich so. Nein, das ist Quatsch. Ja. So, und es trifft eben viele über 50. Und ich muss auch sagen, ich habe letztens auch mit mehreren Managerinnen zusammengesessen, so ein lockerer Austausch. Und die haben sich alle eigentlich darüber unterhalten, wie sie sich von ihren Mitarbeitern Ü50 möglichst geräuschlos trennen können. So, dann habe ich erstmal so zugehört und dann, wie man das mit dem Betriebsrat regelt und junge Leute sind cooler und sind ganz anders und bla bla bla. Und dann habe ich irgendwann, wie immer, war ich ja auch natürlich auch die Älteste am Tisch, das ist oft so, habe ich dann gesagt, sag mal, hört ihr euch eigentlich zu die ganze Zeit? So, und da habe ich gesagt, es kann auch sein, dass ich mich jetzt total betroffen fühle, aber warum überlegt ihr nicht mal, wie ihr eure Mitarbeiter Ü50 denn motivieren könnt? Also wie kommt ihr an ihre intrinsische Motivation wieder ran? Oder wie könnt ihr sie auch lernfähig halten? Also wie bildet ihr sie weiter? Ja, und wie kriegt ihr Reverse Mentoring hin? Also wie kriegt ihr generationsübergreifendes Arbeiten hin? Weil teilweise sind ja 4 Generationen inzwischen an einem Arbeitsplatz oder in einem Unternehmen. Und ich habe teilweise auch noch Mitarbeiter über 50 eingestellt. Also wo auch HR damals gesagt, und da habe ich gesagt, aber die kann doch alles, die bringt alles mit oder der,
Ja.
was wir brauchen, ja, plus Weisheit, plus Gelassenheit, plus allem drum und dran. So, und also das ist schon Wahnsinn. Und wenn man dann aus der Bubble jetzt mal rausgeht und wirklich sich die schnöden Zahlen anguckt, dann ist das so, dass viele eben die Ü50 dann einvernehmlich getrennt oder frühzeitig raus, dass die keinen Anschluss, keine Anschluss, Anstellung mehr finden. Und vor allen Dingen auch Frauen. Das habe ich vorher schon gewusst, also auch in meinem Bekanntenkreis aus der Branche. Viele tolle Geschäftsführerinnen, die wirklich super waren, wo das Unternehmen auch in Insolvenz gegangen ist, die alles abgewickelt haben, alles super gemacht haben, nie wieder einen Anschlussjob gefunden haben.
Ja.
Für 50.
Dazu.
Und auch, ja, und auch selber schon erlebt, dass man mir gesagt hat, Mensch, der Mitarbeiter XY wird ja auch älter, ist nicht mehr so kreativ. Also ich weiß gar nicht, warum man älteren Menschen Kreativität abspricht. Aber da müssen wir auch mal was machen. Auch mal was machen hieß ja, gucken, wie kriegen wir ihn so langsam rausgeekelt auf Deutsch, ne? Weil so. Und das ist einfach der Wahnsinn, finde ich.
Ja, also klar, dieses generationenübergreifende Arbeiten und jeweils die Stärken nutzen, das ist echt ein wichtiges Thema, was uns sicherlich die nächsten 10, 20 Jahre unbedingt ja, beschäftigen wird.
Absolut.
Ich habe da ab und zu Diskussionen mit meinem Partner drüber, der war früher CHRO in verschiedenen Firmen und der sagt dann, na ja, aber ist halt auch leider oft so, dass die Jüngeren im Team mit den Älteren nicht können oder nicht zusammenarbeiten wollen. Also es liegt ja nicht nur an der einen Seite, der man
Nee, es
nachsagt,
liegt an beiden.
die sind einfach outdated, mit denen kann man nichts mehr anfangen, sondern auch an der anderen, die dann die Vorteile hat. Und was jetzt neuen Job anbelangt, ja, also ich sehe das auch, es ist schwierig und viele scheitern da, aber oder und ich muss auch sagen, viele mit Ü50 gehen auch komplett falsch vor, weil die denken wirklich auch, sie könnten sich jetzt auf dieser Erfahrung und diesem Lebenslauf und dem, was mal war, ausruhen. Und das ist halt leider nicht so. Also es geht ja immer darum, rauszustellen, wo man einen Mehrwert bringt und nicht, wo man mal irgendwann gut war. Aber
Absolut,
anderes Thema.
ich
Ja.
gebe dir recht, Sabine. Das ist ja, es gibt ja nicht den
Nee.
Babyboomer, es gibt nicht den Generation X, es gibt nicht den Generation Z, sondern es gibt ganz viele Stufen dazwischen. Und die Älteren müssen einfach auch begreifen, ihre ganze Erfahrung ist schön. Ja, aber das hat also wir haben ja eine neue industrielle Revolution. Also wie die industrielle Revolution haben wir jetzt KI. So, KI wird so vieles verändern. Ja, und KI wird auch nicht, wenn das einige noch meinen sollten, vorbeigehen und irgendwann zu Ende sein, sondern es wird uns begleiten. Und dann habe ich ja nur, also ich kann ja nur die Ü50 und Ü40 und Ü30 und whatever fördern, die wirklich begriffen haben, dass sie ihr Leben lang dafür verantwortlich sind, weiter zu lernen und sich weiterzubilden. Und diejenigen, die auch bereit sind, ihre Erfahrungen mit Jüngeren zu teilen und von den Jüngeren aber auch zu lernen, wie man mit Digitalisierung besser umgehen kann. Ich bin wahrlich kein Digitalisierungsprofi. Ja, also wenn ich sehe, was ich am Laptop umständlich mache, von der einen Datei in die nächste. Und also da könnte mir sicherlich ein Jüngerer unglaublich viel helfen.
Ja.
Und ich bin auch ein Teammensch. Das ist zum Beispiel etwas, was in der Selbstständigkeit mich wirklich stört. Mhm. Dieses oft alleine arbeiten. Weil ich bin jemand, der gerne im Team brainstormt. Auch immer gerne mit jungen Leuten, die andere Perspektiven reinbringen und man dann gemeinsam eine Idee eigentlich entwickelt.
Ja.
So, und aber das... Es gehört eben trotzdem dazu, sich mit jedem Menschen erstmal auseinanderzusetzen. Und ich glaube, HR hat eine ganz neue Aufgabe in Zukunft. Also nicht verwalten. Die haben ja, also aus meiner Brille, viel verwaltet. Aber sie haben eben nicht strategisch gearbeitet, dass sie wirklich mal wussten, in welchem Team hat wer welche Stärken und welche Schwächen. Ja, und wie kann ich Teams zusammensetzen, dass eben die Stärken sich stärken und, ne? So, und die einen, die anderen mitziehen oder wer ist wo eigentlich gut aufgehoben, sondern wir haben ja sehr oft gehabt, oder auch Weiterbildung, alles, was an Personalentwicklung ist, habe ich nur festgestellt, weil eine Krise kam, war das erste Budget, was gestrichen wurde. Danach kam Marketing, aber erst kam immer Weiterbildung.
Ja.
So, Riesenthema, ja, das würde ich sofort ändern. Und eben, dass man wirklich auch, jetzt habe ich irgendwie den Faden verloren, ja, auch immer guckt, wie kann ich neue Skills auch meinen Mitarbeitenden geben? Und zwar nicht immer dann nur den Jungen, sondern eben auch die, den Älteren. Und sie müssen gefördert werden. Der nicht will, Ü50, ja, okay, dem kann man dann auch nicht mehr helfen. Dann muss man sich auch trennen. Man muss sich auch immer trennen von Mitarbeitern. Keine Frage, wenn sie eben gar nicht da reinpassen oder auch keinen Willen haben. Aber erstmal sollte man doch alles versuchen.
Ja, sehe ich genauso. Und ich glaube halt auch, dass die nach wie vor leider, das ist ja schon sehr, sehr lange so, dass HR halt einfach in vielen Formen eine viel zu schwache Position immer noch hat, weil der Business Impact einfach nicht klar ist, beziehungsweise auch nicht oft auch leider bei HR nicht gegeben ist. Ne? Ich muss immer wieder an ein Beispiel erinnern, das ich mal erlebt habe in meiner Karriere, dass sich HR damit gebrüstet hat im Management-Meeting, dass jetzt schon so und so viel, dieses Jahr schon so und so viel Prozent der Mitarbeitergespräche geführt sind. Wow! Und ich dachte mir ja, und jetzt, was machen wir jetzt damit? Also das ist ja, was ist das für ein Ziel? Also
ach, sind auch diese Gespräche, die es da gibt. Und dann muss ein Protokoll, das ist ja eigentlich mehr Bürokratie als alles andere. Und jeder sagt, oh, jetzt schon wieder dieses Gespräch, ja. So, und du musst ja nicht einmal im Jahr mit deinem Mitarbeiter sprechen, du musst jeden Tag mit ihm sprechen. Ja, dann brauchst du aber auch kein einjähriges Mitarbeitergespräch, weil das ist totaler Bullshit. Also da kommt dann alles hochgespült, was vor Monaten irgendwie nicht funktioniert hat. Das ist Quatsch. Aber ich glaube, was auch manchmal schon ein Thema ist, dass HR meistens in den meisten Unternehmen beim CFO angehängt ist.
Mm.
Ja, als Ressort. Und dann geht es immer nur um die Kostenbrille.
Mm,
es geht dann dieses schöne Personalkosten.
Ja.
Ja, Human Resources. Es geht immer nur um das Geld.
Ja.
So, und wie, und dann geht es natürlich auch ganz schnell in diese Schleifen. Okay, wir haben eine Krise. Ja, also Entwicklung haben wir schon gestrichen, Marketing geht auch nicht mehr, also müssen wir an die Personalkosten ran. Und dann kommen diese Listen, diese berühmten Listen, die dann hin und her und vor und zurück und wo jeder sich am anderen rächt, weil er doch irgendwie da noch sowas offen hat. Also ich würde das gar nicht mehr an den CFO hängen. Ich würde das ganz woanders anhängen, nämlich an jemanden, der visionär ist und das Unternehmen nach vorne bringen will.
Ja, ja, also Ideen hast du ja auf jeden Fall jede Menge und können bestimmt auch viele Executives davon profitieren, wenn sie gerade feststecken und ja, sich alleingelassen fühlen. Ich will noch eine Frage zu dir kurz, also mehr oder weniger kurz stellen. Du hast ja ziemlich viele, wenn man dein LinkedIn-Profil so durchguckt oder anschaut, hast du ziemlich viele Themen, ziemlich viele Hüte auf. Du bist ja Beiratsmitglied und bist im bist in dem, ach, wie heißt der, Krebs,
Lebenshelden.
Brustkrebs
Lebenshelden.
Lebensheldin e.V., da bist du mit engagiert, du interessierst dich für KI, du interessierst dich für Female Empowerment, du hältst auch Vorträge dazu, wenn ich das richtig gesehen habe. Ich muss mal gerade mal auf meinen Spickzettel gucken, genau. Dann natürlich jetzt Sparringspartnerin, verschiedene Gesellschafterpositionen, etc. etc. Wahnsinnig vielseitig. Frage, warum machst du das?
Ja, ich glaube, ich bin so vielseitig interessiert. Also mich interessiert vieles. Und auch als CEO, ich war ja eher am Ende meiner Karriere eher Generalistin. Also ich habe immer gesagt, als Vorstand weißt du eigentlich nichts mehr richtig, aber du weißt von vielem etwas. So. Und das musst du auch akzeptieren, dass du möglichst so gute Leute in den Teams hast, die immer mehr wissen als du über dieses Fachgebiet und dass du von denen lernen kannst. Das können ja einige Menschen auch nicht, weil sie immer meinen, sie müssten alles am besten wissen. Kann man aber irgendwann nicht. Und ich bin vielseitig interessiert, aber für mich kommen die Themen dann irgendwie doch immer alle zusammen, weil sie gehören einfach zusammen. KI ist ein gesellschaftliches Thema und beeinflusst ja dich in allen Lebenslagen, auch als Beirätin und überhaupt und tralala. Und auch Sparring, finde ich, zieht sich auch durch alles durch. Wenn ich Beirätin bin, bin ich auch Sparringspartnerin. Wenn ich jetzt nicht kontrollierend bin, sondern unterstützend unterwegs, was ich meistens bin, als Mentorin sowieso. Also das passt ja auch zusammen. Und dann bin ich eben auch im Beirat von BIOS, bin auch BIOS Advisor. Also, ne, was treibt uns aus der intrinsischen Motivation an? Also finde ich, dass irgendwo hast du dann doch wieder so einen Punkt, so einen wie den Place de la Concorde und dann gehen die ganzen anderen Spuren da irgendwie ab, aber trotzdem hast du in der Mitte dann den Zusammenhalt. Und KI, wie gesagt, Riesenthema, was überall reinspielt. Und ja, und ich interessiere mich eben für viel und bei Female Empowerment, weil du das gerade erwähnt hast. Da muss ich sagen, in letzter Zeit geht mir dieser Begriff manchmal schwer über die Lippen, weil ich finde, der ist so, ja, also so inflationär und es gibt so viele Frauen, die eigentlich nur sich empowern mit dem Label Female Empowerment und eigentlich gar nichts dafür tun, andere Frauen strahlen zu lassen oder auch zu verbinden. Und das geht mir zunehmend auf die Nerven. Also ich übernehme da, ich merke da manchmal, dass ich sogar eher so eine Anti-Haltung dagegen übernehme, weil es wirklich einige gibt, die sind da schon ganz besondere Kaliber, sage ich jetzt. So. Lebensheldin mache ich ja schon seit 2018 als Schirmherrin. Ich selber habe keinen Brustkrebs gehabt, also Gott sei Dank, toi, 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 bis jetzt nicht. Auch gar keine Krebserfahrung, aber ich habe eben Mitarbeiterinnen gehabt, die an Krebs und an Brustkrebs erkrankt sind und teilweise auch sehr junge Kolleginnen und habe einfach festgestellt, was diese Krankheit, diese Diagnose auslöst. Man geht zu ganz normal zu einer Vorsorgeuntersuchung, alles ist super und dann kommt diese Diagnose und das Leben ist ein komplett anderes von jetzt auf gleich und das Leben wird auch nie wieder so, wie es vorher war. Es kann trotzdem ein sehr schönes Leben sein. Also das, dafür treten wir ja ein, bei Lebensheldin, für das Leben nach der Therapie und wie kann ich eben Chancen wahrnehmen? Wie kann ich neue Perspektiven auf mein Leben sehen? Was will die Krankheit mir eigentlich sagen? Was passiert da? Und eher Mut und Zuversicht wiedergeben. Und auch das ist ja dann wieder, wenn du so willst, der rote Faden, der sich durch alles durchzieht, was ich eigentlich mache. Mut und
Also das
Zuversicht.
heißt, du machst es nicht, weil dir jetzt nach der Festanstellung langweilig geworden ist. Und es ist auch nicht so, dass es während der Festanstellung relativ einseitig war, weil du da halt keine Zeit und keine Energie für irgendwas anderes hattest, sondern dass dir damals der Job diese Vielseitigkeit auch gegeben hat.
Absolut, absolut. Also du kannst als Vorstand ja auch nicht politisch sein. Ja, also es das heißt nicht, dass du jetzt deine politische Meinung immer vor dir hertragen musst, obwohl das in letzter Zeit, Gott sei Dank, finde ich, sich auch geöffnet hat, weil ich finde, man darf durchaus auch seiner Meinung kundtun, weil es geht bei uns gerade um viel, finde ich, gesellschaftlich und politisch. Aber du kannst eben auch nicht politisch sein. sondern du musst schon zu einigen gesellschaftlichen Dingen eine Meinung haben. So. Und dann musst du aber auch immer sehen, dass du konsensbereit bist. Also du kannst nicht deine Meinung, also ja klar, machen einige, top-down, runter, ist nicht meine Art, sondern ich bin, natürlich musst du die Zügel in der Hand halten. Du bist verantwortlich, du haftest ja auch. Also das vergisst man ja auch immer. Es ist heute ja immer ein Bein im Gefängnis, so ungefähr, ne? Bei allen Regulatoren. Aber trotzdem musst du ja konsens- und kompromissfähig sein. Du musst mit vielen verschiedenen Meinungen klarkommen und trotzdem versuchen zu verbinden und dann trotzdem die irgendwo ein Drittel, die immer mit allem schon abgeschlossen haben im Team, die irgendwie ja auch mal zurück ins Boot wieder zu holen. Also das ist ja, also ich finde, es spielt alles ineinander rein.
Wenn du, letzte Frage oder vorletzte, wenn du jetzt so deine letzten Jahre anguckst und sie mit davor vergleichst, so in der Anstellung, was würdest du sagen, so in ein paar wenigen Punkten oder auch nur vielleicht Stichworten, wie hat sich dein Leben verändert?
Also ehrlicherweise nur zum Positiven. Echt.
Okay.
Also
Warum? Was hat sich
ja,
verändert?
weil, also das, wenn ich Druck verspüre, dann mache ich mir den selber. Also ich kann ihn auch selber wieder abstellen. Ich bin nicht mehr so fremdbestimmt, sondern ich bin selbstbestimmt. Und das ist, glaube ich, das Größte. Weil ich war ja, selbst mein Kalender war ja
Ja, klar,
fremdbestimmt. Es
meine auch.
haben ja Assistentinnen meinen Kalender geführt und ich bin dann nur dahin gegangen, weil es da drin stand, dass ich da jetzt hin. Heute bestimme ich das selber. Ja, ich suche mir das selber aus, was ich mache. Und diese Selbstbestimmung, das ist, glaube ich, ein ganz hohes Gut.
Okay. Gut. Vielleicht noch als letzte Frage, als vorletzte, noch meine vorletzte. Was würdest du Leuten mitgeben wollen, die in der Zuhörerschaft meines Podcasts sind, die in der Situation sind, dass sie entweder gerade ja so eine Krise erlebt haben und sich davon gerade mal noch am Erholen sind, wo die Welt ziemlich düster aussieht, die Zukunft komplett ungewiss, unsicher ist, oder auch die, für die es vielleicht noch nicht ganz so akut ist, aber die auch sich einfach nicht vorstellen können, bis zur Rente dort zu bleiben, wo sie jetzt im Moment sind, aber halt aus, wenn man diskutiert über das Thema Altersdiskriminierung und so weiter und die Probleme, die man dann halt vielleicht mit Ü50 bekommt, sich deshalb auch nicht trauen und denken, oh, besser ist es, ich bin still und schaue, dass ich nicht auffalle. Vielleicht komme ich dann bis zur Rente hier durch. Aber sie sind nicht zufrieden, sie sind also glücklich überhaupt gar nicht, sowieso nicht. Was empfiehlst du in so einer Situation? Was würdest du sagen?
Also ich war ja mit 57 in einer ähnlichen Situation. Ich habe ja meinen Vorstandsvertrag nicht, ich habe ja gesagt, ich möchte den nicht verlängern. Damals hatte ich noch nicht die Anstellung bei Gary Weber. Also ich wusste nicht, was passiert. Weil ich einfach gesagt habe, ich kann hier einfach nicht mehr bis zur Rente bleiben, aus verschiedenen Gründen. Und ich kann jedem, der in dieser Situation ist, nur raten, wirklich für sich Bilanz zu ziehen, weil es hat keinen Sinn, mit Mitte 50 in einer Anstellung zu verweilen, weil die Rente mit 67, ja, ist noch lang. 10 Jahre sind eine lange Zeit. Und wenn es an die Gesundheit geht, also da muss man einfach in sich reinhören und sagen, okay, kann ich mich jetzt hier irgendwie arrangieren? Oder wenn ich mich arrangiere, macht mich das krank? Ja, und das kann sehr schleichend sein. Also, ja, und auch auf die Psyche gehen. So, und dann muss man wirklich für sich einfach sagen, will ich das? Also ist mir meine psychische Gesundheit oder meine physische Gesundheit nicht viel wichtiger und die sollte einfach viel wichtiger sein als alles andere. Und dann für sich zu überlegen, was kann Plan B sein? Also was kann ich gut? Oder was kann man, weil wirklich, also ich kann nur sagen, es gibt, hast du ja auch am Anfang erzählt, also man kann aus dem Hobby plötzlich eine Berufung machen oder. Man muss gucken, was habe ich im Netzwerk? Also sich damit schon mal beschäftigen, weil es krieg bekommen natürlich Menschen auch noch über 50 einen Job, aber meistens dann über ihr Netzwerk. Ja, so, also gucken, was ist da los? Aber nie bleiben und dann krank werden unter Umständen. Also das ist keine Option für mich. Und jetzt war nochmal deine erste Frage, weil das war ja das zweite schon, was ich jemandem raten würde, der in einer Anstellung ist und nicht mehr glücklich ist.
Ja,
Und du hast
jemand,
vorher
der
gesagt,
halt, jemand, der
ach so,
vielleicht.
der, wo alles schwarz ist
Ja,
und grau
genau.
ist, genau. Auch da kann ich nur sagen, ist ja auch immer eine Frage, was ist überhaupt passiert? Also ne, hat man mir wehgetan? Also bin ich in Unfrieden irgendwo raus? Dann glaube ich, ist erstmal ganz wichtig, in sich zu gehen, also sich diese Zeit auch zu nehmen und zu vergeben. Also das ist das Wichtigste, anderen Menschen zu vergeben und zu verzeihen. Dann kann man erst loslassen. Ich kann nicht loslassen, wenn ich jemandem anderen nicht vergeben habe. So. Und dann sich wirklich diese Zeit zu nehmen, sich wirklich zu lösen. Ich habe das sehr unterschätzt, weil ich bin damals aus dem einen Job nach 2 Wochen in den nächsten und habe jetzt festgestellt, ich habe gar nicht so sehr den letzten loslassen müssen. Ich habe vielmehr den davor erstmal richtig loslassen müssen, weil ich mir da die Zeit nicht genommen habe. Und das ist ganz wichtig. Und deswegen, bevor es grün wird wieder, muss es manchmal schwarz und grau sein. Ich habe da immer so dieses Bild von Fynbos in Südafrika, dieser endemischen Pflanze, die immer abbrennt im Winter, komplett abbrennt und aus der Asche, diese Asche einfach braucht, damit sie im nächsten Jahr wieder erblühen kann. Und so ist es im Leben auch. Also das ist aber in mir auch so ein Ur- und Grundvertrauen. Es wird immer gut gehen, ja. Also es wird immer was Neues geben. Und aber dafür muss ich erstmal mit mir im Reinen sein, mit dem Klaren kommen. Und ich würde vielleicht auch jedem raten, sich dann auch Hilfe zu holen, ja, in Form von Gesprächen oder was da für jeden auch richtig ist. Ich kann immer nur auch Meditation sehr empfehlen. Vielleicht auch erstmal eine geführte, ne, wenn man sagt, ich kriege meine Gedanken da oben gar nicht sortiert. Aber einfach dieses Loslassen ist, glaube ich, sehr wichtig. Und dann ist man offen. Und dann einfach mit offenen Augen durchgehen, vielleicht auch erst nochmal eine Weiterbildung oder eine Fortbildung machen oder was man schon immer mal machen wollte. Das ist gut. Und wenig hier, soziale Medien. Wenig.
Okay. Gute Tipps, ja,
Genau.
und wie du, das ist ein schönes Bild mit dieser Asche, bevor es und dem Grau, bevor es wieder grün wird. Und eigentlich ist es in der Natur ja generell so, dass Dinge absterben, aber daraus dann wieder neue Dinge entstehen. Auch bei uns ist der Winter ziemlich grau, bevor es
Genau.
dann wieder anfängt zu blühen, weil es braucht einfach auch diese Phase der, ja, der Wiedererholung und wo die Energie dann wieder
Rückbesinnung.
entstehen kann. Und das ist auch übrigens die Philosophie von Transitionen, nach William Bridges. Der sagt, das sind drei Phasen und du hast es so schön beschrieben. Es ist die erste Phase, ist das Loslassen. Solange du keinen Platz hast quasi für das Neue, weil du immer noch am Alten hängst, kennt man ja auch aus Beziehungen, ne, die man so von
Genau.
Knall auf Fall verändert.
Genau.
Oft geht es schon, aber dann ist in der Regel so, dass die Person schon während der alten Beziehung abgeschlossen hat. Aber
Genau.
dieses Abschließen und Loslassen, das ist super wichtig, damit man in diese neutrale Phase kommt, wie William Bridges das eben beschrieben hat. Das ist so die Zwischenphase, wo erstmal alles grau ist, wo gefühlt alles, wo man feststeckt, wo nichts weitergeht, wo alles schrecklich ist. Und wie du es auch beschrieben hast, daraus entsteht aber dann das Neue, ganz allmählich. Und dafür braucht man, darf man, muss man sich ein bisschen Zeit nehmen. Ich bin auch so jemand, ich hab's mit Zeit nehmen nicht so. Also bin sehr
Ja, und
ungeduldig.
ich bin
Und
auch
ja,
ungeduldig,
und
ja.
ich habe viele Kunden, die dann einfach aktionistisch los vorwerken und Bewerbungen rausschicken und dies und das. Und dann eigentlich, die sind gar nicht so weit. Das ist einfach zu früh und das hat auch keinen Erfolg. Das macht es eigentlich nur noch schlimmer, weil einem das Energie raubt und weil natürlich dann die nicht ja, die Ergebnisse, die dann halt nicht kommen,
Frustrierend sind.
dann total nochmal demotivieren und frustrieren, einen noch weiter ins Loch runterziehen, ja.
Aber das habe ich am Anfang auch gemacht. Also erst habe ich geschlafen und dann bin ich wie wild, also dahin, dorthin, überall hin. Und dann irgendwann kam die Phase, wo man gesagt hat, so jetzt mal, dann kam Weihnachten, Weihnachten oder Dezember ist ja dann immer so ein Monat, wo irgendwie gefühlt alles mal so runterfährt. Und dann habe ich gesagt, sag mal, jetzt musst du aber mal so. erstmal Resümee ziehen und Bilanz ziehen und mal gucken, was so auf der Haben- und auf der Soll-Seite. Und dann hat sich das irgendwie eingeruckelt. Aber, und das habe ich letztens bei einer Freundin auch bemerkt, die ist auch unfreiwillig getrennt worden, sage ich jetzt mal, von ihrem Arbeitgeber. Und da war auch ein Riesenaktionismus. Da habe ich gedacht, es ist wie bei mir, es wird sich geben. Und die ist jetzt auch eher in der Phase, wo sie mal für sich Resümee zieht. Das ist ganz normal. Und das muss man vielleicht auch erstmal so durchmachen, ne? Aber es geht immer weiter und das Leben ist so schön und hat so viel hält so viel für uns bereit.
Und so schön
Man muss
bunt. Ich habe damals
ja
gedacht,
bunt
das
und man
ist auf
muss
einmal so
bereit sein.
bunt um mich rum.
Ja,
Das habe ich
absolut.
alles gar
Und
nicht gesehen vorher. Hatte gar keine Zeit
nee,
dafür und gar keinen Blick.
genau. Und man muss einfach eben immer auch, das war ich aber auch schon immer bereit für Veränderungen. Also ich war schon immer Mensch, der gesagt hat, du kriegst keinen Applaus für die Vergangenheit. Also feier dich für das, was war, aber guck heute schon, was du besser machen kannst wie gestern, damit du im Morgen ankommst. Und ich glaube, mit dieser Grundhaltung, wenn ich natürlich so ein Pessimist bin, wo das Glas schon immer halb leer war, dann ist es noch ein bisschen schwieriger. Ja, bei mir war es immer eher halb voll. So, aber auch das kriegt man hin. Man kriegt alles hin.
Wenn jetzt jemand, der hier zuhört oder zuschaut, gerade in so einer Phase ist, wo er sagt, wow, alles ganz schrecklich, möchte ich noch ganz kurz hinweisen, es gibt bei mir einen kostenlosen Test, den Career Transition Test. Und da kannst du rausfinden, kostenlos auf meiner Website, ich verlinke den auch, wo du gerade stehst, in welcher Phase und was jetzt für dich gerade dran ist, was du tun solltest, ob du eben jetzt erstmal Luft holen und Ruhe bewahren solltest oder ob du jetzt los musst oder was du tun kannst. Also das kann ich empfehlen. Die Ergebnisse sind immer sehr treffend, wird mir zumindest berichtet. Und jetzt noch die letzte Frage. Es ist ein langes Interview geworden, das ist so
Ich
interessant.
merke das schon. Ja, schon mehrere Folgen.
Die letzte Frage an dich, Angelika. Wenn jetzt jemand in der Situation ist, also er ist noch im Job, es spricht jetzt grundsätzlich auch nichts dagegen, rauszugehen, C-Level oder Vorstandsebene oder was auch immer, einsam an der Spitze, sage ich mal. Sagt, boah, ja, also ich wünsche mir schon manchmal jemanden, mit dem ich mich austauschen kann. Und der findet dich klasse, findet dich sympathisch, möchte mal mit dir sprechen. Wie kann man dich denn erreichen?
Also einmal über meine Webseite aso-consulting.de, da kann man einen Ersttermin buchen, der ist auch kostenlos, dass man sich erstmal beschnuppert. Oder aber auch, kann ich auch nur jedem anbieten, wenn er mal wirklich über sich wissen will, wie ticke ich eigentlich? Also was ist mir intrinsisch von Geburt an schon wichtig, damit ich in meinem Flow richtig bin, auch ein BIOS-Profil einfach mal anzulegen. Das hat mir auch echt die Augen geöffnet, weil ich da erstmal festgestellt habe, warum ich manche Dinge so gemacht habe, wie ich sie gemacht habe und wo die eigentlich ihren Ursprung haben. Also diese beiden Dinge, einmal auf die Website oder LinkedIn,
LinkedIn kann man
kann
dich
man
auch
auch
finden.
drauf gehen, ne?
Und ich
Angelika
setze
Schindler-Obenhaus und dann
und ich
ciao.
setze alle Links setze ich mit in die Shownotes, sodass
Super.
dir jeder nochmal nachlesen kann. Prima.
Vielen Dank. Vielen Dank, Sabine. Es war ganz schön.
Herzlichen Dank dir. Ich fand es auch total schön. Cooles Gespräch mit vielen, vielen Insights aus deiner Karriere. Ist für viele mit Sicherheit sehr interessant, sehr spannend. Und wieder ein weiteres Puzzlesteinchen in meinem mittlerweile ziemlich großen Portfolio von Menschen, die sich irgendwie in der Lebensmitte oder auch ein bisschen drüber verändern durften. Im
Genau.
Endeffekt ist es bei den meisten ja so, also bei allen eigentlich, dass sie sagen, das war gut so, ja.
Ja,
Wenn man
absolut.
halt
Kann ich auch
drinsteht.
nur sagen. Es musste alles so sein, wie es war. Genau.
Genau. Vielen Dank fürs Dasein.
Danke dir.
Vielen Dank fürs Rede und Antwort stehen. Vielen Dank euch da draußen, die ihr uns zugehört, zugeschaut habt. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.